Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Wir wollen uns heute einen Bibelvers anschauen aus Jakobus 5. Okay, ich gebe dir mal ganz kurz Überblick über den Jakobusbrief. Der Jakobusbrief ist so 4,5 Kapitel lang unglaublich praktisch. Es ist quasi der praktischste Brief im Neuen Testament. Du kannst ihn einfach lesen und die Dinge anwenden. So, du kannst sie nehmen und einfach dein Leben verändern. Doch zum Schluss gebraucht Jakobus so ein paar Verse, um über das Gebet zu reden. Warum er das tut, das erzähle ich dir gleich. Aber wir wollen uns heute diese Verse anschauen und einfach mit einem ganz, ganz offenen und weiten Herzen empfangen, was Jakobus uns beibringen möchte, was Jesus uns beibringen will durch sein Wort. Schaut mal, Jakobus 5, wir springen gleich rein. Da wird folgende Frage gestellt. Macht jemand von euch Schweres durch? In der Predigtvorbereitung musste ich jetzt kurz ein bisschen schmunzeln, weil jeder von uns macht gerade Schweres durch. Ich glaube, das ist die eine Sache, die wir alle überein haben. Die Zeit ist schwierig, in der wir uns gerade befinden. So jede schlechte Zahl ist oben. So Depressionen sind hoch, Missbrauch ist hoch, Scheidung ist hoch. Alles, was es so an Schlimmes gibt, Selbstmordrate ist hoch. Alles ist weit oben. Und schau mal, was er sagt. Okay, wenn es dir so geht und du Schweres durchmachst, dann bete er. Jakobus sagt, hey, wenn es dir so geht mit deinem Leben, dann schimpf nicht auf die Regierung, dann flieh nicht in Internetforen, such dir nicht komische Telegram-Channels, die du folgst, sondern fang an zu beten. Jetzt sagst du, Krille, es ist so klischeehaft. Ich habe geahnt, dass du als Pastor sowas sagst. Ich habe gebetet, es hat nicht funktioniert. Ich bete so, dass du heute mit neuen Ohren hörst, was Gott dir sagen möchte, weil in deinem Gebet liegt Kraft. Er sagt, erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Übrigens tun wir das hier in unserer Kirche. Wenn du krank bist und du willst, dass jemand von uns für dich betet, komm einfach auf uns zu. Eine richtig tolle Möglichkeit, dieses Gebet zu empfangen, ist zum Ende unseres Gottesdienstes hier vorne von unserem Gebetsteam. Wir glauben an die Kraft des Gebets. Hier heißt es, ihr Gebet im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten hat große Kraft und kann viel bewirken. Okay, Jakobus redet zum Ende seines praktischen Briefs über Gebet. Es ist fast so, als wenn er sagt, hey, es gibt ganz viele Dinge in deinem Leben, die kannst du tun. Du kannst dich dafür einfach entscheiden. Du kannst dich dafür entscheiden, dass andere Dinge aus deinem Mund rauskommen. Das ist eine Entscheidung. Du sagst, hey, ich will anders reden. So, ne? Tu es. Die Bibel ist voll von Dingen, die kannst du einfach nehmen und anwenden. Aber Jakobus zeigt uns hier, hey, es gibt dann eine Dimension im Leben, es gibt diese Bereiche im Leben, da kannst du dich nicht einfach dafür entscheiden, etwas zu tun. Weil diese Dinge sind unmöglich zu tun. Du brauchst Gebet. Du brauchst eine andere Kraft als deine eigene Kraft. Er sagt, fang an zu beten in diesem Moment. Ich habe euch mal eine Definition mitgebracht zum Thema Gebet. Gebet schlägt die Brücke von dem, was ich tun kann, hin zu dem, was Gott tun kann. Wenn du heute hier sitzt und sagst, hey, ich brauche eine Kraft, die größer ist als meine eigene Kraft, dann sitzt du in genau der richtigen Predigt. Du sitzt im richtigen Gottesdienst. Weil darüber will ich mit dir reden. Hey, Gebet schlägt die Brücke von dem, was du tun kannst, hin zu dem, was Gott möglich ist in deinem Leben. Wenn es eine Sache gibt, die wir als Kirche richtig machen, dann ist es die, dass wir jedes Jahr mit Gebet starten. Weil wir schauen auf dieses Jahr und sehen all die Dinge, die Gott tun wird und die er tun will und zu denen er uns beauftragt hat. Und wir wissen, wir können das nicht tun. Ich meine, wir können ein paar Dinge tun. Ich kann hier vorne reden, aber ich kann nicht Leben verändern. Wir können singen, aber wir können nicht die Gegenwart Gottes hierher bringen. Weißt du, es gibt unsere Fähigkeiten, diese Dinge haben eine Grenze und dafür braucht es Gottes übernatürliche Kraft. Und ich will so dir heute Mut machen zu beten, weiter zu beten, neu zu beten, dir den Wecker zu stellen, aufzustehen und zu beten, weil deine Kraft reicht für dein Leben nicht aus. Sag mal Amen, wenn du das glaubst. Ja, deine Kraft reicht nicht. Jakobus sagt, hey, du musst anfangen zu beten. Jeden Freitagmorgen beten wir hier. Der Stuhl, auf dem du gerade sitzt, am Freitag hat jemand für diesen Stuhl gebetet. Ja, wir beten für die Stühle. So, jemand hat gebetet, ich bete Jesus, dass dieser Stuhl, jede Person, die auf diesem Stuhl sitzt, am Sonntag eine Begegnung mit Gott hat. Warum? Weil das können wir nicht tun. Wir brauchen Gottes Kraft dafür in diesem Raum. Und deshalb, Jakobus sagt, das gibt es in deinem Leben. Diese Dinge, du kannst deine Ehe vielleicht bis zu einem gewissen Maß, du kannst gute Entscheidungen treffen, aber vielleicht brauchst du wirklich einen Retter. Vielleicht kannst du finanziell gute Entscheidungen treffen, aber vielleicht brauchst du in diesem Bereich ein Wunder. Jakobus sagt, fang an zu beten. Und ich will dir drei Gründe geben heraus aus unseren Versen, warum du unbedingt beten solltest. Okay, erstmal mache ich dir Bock auf Beten und dann erkläre ich dir, wie du beten sollst. Das allererste ist das hier. Gebet legt meine ungewisse Zukunft in die Hände eines allwissenden Gottes. Jakobus sagt, macht jemand von euch Schweres durch. Okay, ist ja interessant. Ich meine, was macht Schweres schwer? Die Sache, die Schweres schwer macht, ist, dass man nicht weiß, wie sich Dinge entwickeln. Weißt du, deine Probleme sind wirklich so schwierig, weil du nicht weißt, wo geht die Reise damit hin. Das Schlimme an einer Diagnose ist vielleicht noch nicht mal die Diagnose an sich, sondern diese ungewisse Zukunft. Hier unsere Pandemie, das ist das Problem mit dem Kram, mit dem wir uns so rumschlagen. So, das Problem an dieser Pandemie ist, keiner weiß, wie sich die Dinge entwickeln. Das macht Schweres schwer, dass die Zukunft ungewiss ist. Das ist auch das Problem, dein Eheproblem. Wenn ihr streitet so, das wirkliche Problem ist nicht der Streit, sondern dieser Gedanke im Hinterkopf, Mann, wo entwickelt sich das alles hin? Wo werden wir in einem Jahr stehen, wenn es so weitergeht? Gebet legt meine ungewisse Zukunft in die Hände eines allwissenden Gottes. Ist dir das bewusst gerade, dass Gott nicht nervös vor seinem Thron hin und her läuft und sich Gedanken macht, wie das hier auf der Erde alles wird? Weißt du, Gott ist nicht nervös und knabbert Fingernägel und denkt sich, oh Mann, jetzt ist diese Pandemie gekommen, wer hätte das denn kommen sehen, so, ne? Ich mach das. So, ich laufe seit einem Jahr nervös hin und her und denke mir, wie wird das alles nur werden, aber Gott nicht. Gott hält wirklich die ganze Welt in seiner Hand. Das ist, weißt du, das ist ein Lobpreislied. Glaubst du das? Glaubst du das, dass Gott das in seiner Hand hat? Dass er es weiß, dass er einen Plan hat, dass er dein Leben sieht, dass er deine Probleme sieht? Weißt du das, Gott das weiß? Schau mal, und jetzt taucht Jesus auf und sagt das hier. Macht euch keine Sorgen. Einige von uns, ihr müsst das heute mal hören, das ist dein Bibelvers. Macht dir keine Sorgen und frag nicht, werden wir genug Essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Das ist ein Wort vom Herrn für einige von uns. Okay, dass ihr solche Fragen nicht stellen sollt. Er sagt aber, nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Das sind ja keine unrelevanten Fragen. Er sagt, hey, all diese Dinge, das Hain, ne, dass Menschen ohne Gott sich darüber Sorgen machen. Jesus sagt, das würde ich ja verstehen. Aber ihr, so eine ihr, die ihr Gott kennt, dass ihr euch Sorgen macht um Essen, um Trinken, um Klamottis, all diese Dinge. Er sagt, Menschen ohne Gott machen sich Sorgen, aber ihr nicht. Ihr habt einen Vater im Himmel, der weiß genau, was ihr braucht. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Okay? Jakobus sagt, hey Freunde, deine ungewisse Zukunft legt sie in die Hände eines allwissenden Gottes. Schaut mal, er sagt auch das, wenn du krank bist, bete. Das zweite, was ich dir sagen will, ist, Gebet legt meine hoffnungslosen Situationen in die Hände eines allmächtigen Gottes. Vielleicht hast du hoffnungslose Situationen in deinem Leben. Vielleicht hörst du heute, wie ich so über das Gebet predige und du denkst, hey Krille, ich hätte vor 2 Jahren ein Wunder gebraucht, aber jetzt ist es zu spät. So, ich hätte vor 5 Jahren ein Wunder gebraucht, aber jetzt ist der Zug abgefahren. Ich will dir jetzt was sagen. Für einen Gott, der Tote auferwecken kann, ist nichts zu spät. Okay, hast du das verstanden? So ist das angekommen. Ein Gott, der tote Menschen lebendig machen kann, kann jeder Situation neue Hoffnung einhauchen. Der kann alles. Schaut mal, was wir lesen in Römer 4. Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, unzählbar. Okay, eine starke Verheißung. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf. Lass uns das mal zusammen sagen. Gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. So wurde er zum Stammvater vieler Völker. Abraham war damals 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Er war 100. Okay, der Ofen war aus. Bei seiner Frau sah es nicht anders aus. Seine Frau Sarah war nach menschlichen Ermessen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch obwohl Abraham sich dessen bewusst war, wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Ja, sein Glaube wurde nur noch stärker. Er gab Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Hey, ich will dir heute sagen, egal wie die hoffnungslose Situation in deinem Leben aussieht, Gott kann. Gott kann. Du musst das hören. Das ist mein Auftrag heute. Du sollst das mitnehmen. Gott kann. Und wenn du keine Hoffnung dafür hast, dann borg dir heute etwas von mir, weil ich weiß, dass es wahr ist in deinem Leben. Egal welche Situation es in deinem Leben ist, sie ist nicht hoffnungslos mit Jesus. Du musst ihm vertrauen. Okay, bei Abraham ging nichts mehr, aber er hat das Kind bekommen. Warum? Weil er vertraut hat. Du musst vertrauen. Gott kann. Gebet macht den Unterschied. Und das Dritte, was wir lernen, ist das hier. Gebet legt mein kaputtes Leben in die Hände eines vergebenden Gottes. Jakobus sagt nämlich das hier. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Okay, Jakobus sagt, hey, da sind kaputte Dinge in deinem Leben. Gott kann sie heilen. Er kann Dinge wiederherstellen, aber dein Leben kann kaputt sein und er kann dir vergeben. Schau mal, er sagt hier, wenn ein Gerechter betet, dann hat das große Kraft und kann viel bewirken. Uns stellt sich ja die Frage, wer ist gerecht? Okay, bist du bereit für die Antwort? Keiner ist gerecht. Okay? Es gibt sogar einen Bibelvers, der sagt, dass keiner, der gerecht ist, nicht einer. Das ist aber ein großes Problem heute. Wenn wir gerade lesen, dass das Gebet eines Gerechten viel bewirken kann, aber keiner gerecht ist. Okay, Gott hat ein Problem gelöst, indem Jesus kam. Weil die gute Nachricht heute ist, du kannst gerecht werden. Gerecht bedeutet, vor Gott wieder richtig gemacht. Ich will dir mal zeigen, aus 2. Korinther das hier. Da heißt es, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Gott kann dein Leben gerecht machen. Jakobus sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel und hat viel Kraft. Soll heißen, du kannst gerecht werden. Und das ist das wichtigste Gebet, das du in deinem ganzen Leben jemals beten wirst. Weißt du, es ist toll, dass Gott deine hoffnungslosen Situationen, dass er ihnen helfen kann. Es ist gut, dass Gott diese unmöglichen Dinge wenden kann, dass er deine ungewisse Zukunft in der Hand hält. Aber das Allerwichtigste, was du in deinem Leben erleben musst, ist, dass Gott dein Leben richtig macht. Du musst das wissen. Das ist das wichtigste Gebet, das du jemals sprechen wirst. Und ich habe so für dich gebetet, dass du es heute betest. Weil Gott kann dein kaputtes Leben nehmen und es neu machen. Er kann deine kaputte Vergangenheit nehmen und sie vergeben. Er kann alles heil machen. Schaut mal, was wir lesen in Römer 10. Da heißt es, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Da steht jeder. Ja, aber Krille, meine Vergangenheit ist so kaputt. Jeder. Ne, aber Krille, du weißt nicht, wie meine Sünde aussieht. Jeder. Aber du weißt nicht, was ich gemacht habe. Jeder. Okay, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gott kann jedes kaputte Leben nehmen und es gerecht machen. Egal, wie dein Leben aussieht. Egal, was passiert ist. Okay, wenn du das glaubst, sag mal Halleluja. Ja, weil nichts anderes darf da unser Mund verlassen. Gott hat unser kaputtes Leben genommen und uns gerecht gemacht. Jakobus sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Du bist richtig gemacht vor Gott. Und das kannst du heute werden, solltest du das noch nicht sein. Jakobus sagt all diese Dinge und er macht uns so Bock aufs Beten. Er sagt, hey, nimm deine hoffnungslosen Situationen und bring sie Gott. Er sagt, so nimm deine schwierigen Umstände und bring sie Gott. Er sagt, nimm dein kaputtes Leben und bring sie Gott. Und nun redet er mit uns über eine Person aus dem Alten Testament. Okay, und er will uns was beibringen, das du unbedingt nicht verpassen solltest. Schau mal, wie es nämlich jetzt weitergeht. In Jakobus 5, ab Vers 17, da heißt es, Elia war ein Mensch wie wir. Kurze Pause. Okay, wenn du das Alte Testament kennst, dann ist das gerade ein bisschen lustig, dass er das schreibt. Weil Elia war alles, nur kein Mensch wie wir. Also Elia war urhart drauf. Elia hat auf dem Berg Karmel gebetet und es kam Feuer vom Himmel gefallen. So, Elia hat mit seinem Mantel auf den Fluss gehauen und Menschen konnten drüber laufen. Elia ist nicht einfach gestorben, sondern Gott hat ihn mit einer feurigen Kutsche abgeholt, von der Erde in den Himmel gebracht. So, du denkst dir so, Elia war ein Mensch wie wir? Weißt du, wir lesen mal weiter. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Dann betete er erneut und diesmal ließ der Herr es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Und du denkst dir, was? Das Elia ist doch kein Mensch wie wir. Jakobus sagt, doch. Unbedingt, du musst wissen, Gebet ist nicht nur für die Elias. Gebet ist nicht nur für irgendwelche Menschen, großen Namen aus der Bibel. Gebet ist nicht nur für Pastoren, sondern es ist wirklich so, Elia ist ein Mensch wie du und ich. Und das sehen wir, wenn wir uns die Geschichte dazu richtig angucken im Alten Testament. Weil die Geschichte ist nicht so, dass Elia gebetet hat und es hat nicht geregnet. Und dann hat er wieder gebetet und es hat geregnet. Sondern Elia ist wirklich ein Mensch wie du und ich. Schau mal. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab: Ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, es sei denn auf mein Wort. Unterstreich mal die Wörter auf mein Wort. Ich will dir jetzt beibringen, wie Elia ein glaubensvolles Gebetsleben entwickelt hat. Ich will dir zeigen, warum er so einen starken Glauben hatte, dass dieses Wunder passiert ist. Weil du kannst es für dein Leben haben. Okay, mein Wunsch ist es, dass du hier rausgehst und anfängst zu beten für unmögliche Dinge. Und ich verspreche dir, Dinge werden passieren. Wenn wir das erleben, was Elia in seinem Leben erlebt hat. Alles beginnt mit einem Wort von Gott. Das ist mein erster Punkt. Glaube beginnt mit einem Wort von Gott. Alles begann damit, dass Elia Gott gehört hat, der zu ihm gesagt hat, Elia, es soll 3,5 Jahre lang nicht regnen. Okay, alles begann damit, dass Elia ein Wort von Gott empfangen hat. Damit beginnt dein Glaube. Das ist so wichtig, dass du es verstehst. Glaube wird gebaut durch ein Wort von Gott. Die Frage ist, woher bekommst du ein Wort von Gott? Aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Okay, dein Glaube wächst aus dem Wort Gottes. Deshalb musst du deine Bibel lesen. Und ich will dich jetzt mit dieser Frage gleich nicht bloßstellen und ich will auf gar keinen Fall, dass du ein schlechtes Gefühl bekommst oder so. Ich fühle mich nur unglaublich verantwortlich für dein geistliches Leben, weil ich dein Pastor bin. Liest du deine Bibel? Weil du brauchst das Wort Gottes, damit dein Glaube gebaut wird. Echt, damit deine Gebete erhört werden, brauchst du ein Wort von Gott. Wenn nicht, dann wirst du nämlich keinen Glauben haben. Und wenn du keinen Glauben hast, werden deine Gebete nicht erhört. Und wenn deine Gebete nicht erhört werden, dann geht es im Leben nur immer darum, wie viel kannst du aus deiner eigenen Kraft erreichen. So, das ist dann die Grenze von dem, was du erlebst. Wie stark bist du selbst? Wenn du aber eine Kraft brauchst, die größer ist als dein Leben, dann musst du unbedingt, dass deine Gebete funktionieren. Wenn du aber willst, dass deine Gebete funktionieren, brauchst du Glauben. Wenn du Glauben brauchst, brauchst du aber ein Wort von Gott. Schau mal, ich zeig's dir, auch Römer 10. Da heißt es, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das Wort Gottes. Okay, alles beginnt mit einem Wort von Gott. Jede Situation, die du hast, braucht ein Wort von Gott. Du brauchst eine Offenbarung Gottes darüber, was er über diese Sache denkt. Und dann nimmst du diese Sache und stellst dich darauf und fängst an, dafür zu beten. Elia hat zuallererst von Gott empfangen, es soll 3,5 Jahre nicht regnen. Und er betete, dass es 3,5 Jahre nicht regnet und der Regen hörte auf. Du brauchst ein Wort von Gott. Und ein Wort von Gott bekommst du im Wort Gottes. Und ich will dir so Mut machen, das zu einer Gewohnheit in deinem Leben werden zu lassen. Dass du deine Bibel liest und den Heiligen Geist fragst, Geist Gottes, was willst du mir heute sagen? In Hebräer, der Hebräerbriefschreiber schreibt, hey, das Wort Gottes ist lebendig. Das ist nicht einfach nur Tinte auf weißen Blättern Papier, sondern da ist Kraft. Gott will durch sein Wort in dein Leben hineinsprechen. Aber um das zu hören, musst du es lesen. Mit einem offenen Geist. Du musst sagen, Geist Gottes, da sind meine Kinder und sie glauben nicht an dich und meine ganze Familie glaubt nicht an dich. Herr, bitte schenk mir ein Wort. Und vielleicht stolperst du über Josua 24, Vers 15. Da heißt es, ich und meine Familie werden dem Herrn dienen. Weißt du, und du liest das und du merkst, das spricht zu mir. Das ist gerade von Gott. Das ist nicht einfach nur das habe ich schon tausendmal gelesen, aber jetzt in diesem Moment, glaube ich, Gott redet das zu mir. Und du nimmst so einen Vers und bunkerst ihn in deinem Herzen und fängst an, dem zu vertrauen und stellst dich drauf und sagst, ja, ich glaube das. Ich und meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Es wird passieren. Ich halte daran fest. Vielleicht sagst du, Krille, die Pandemie, an jeder Ecke Corona, ich habe so eine Angst. Dann sag das hier, du bist meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird dich vor allen Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen. Okay, wenn du die Krise kriegst, weil du so eine Angst hast davor, dann nimm so einen Vers und stell dich drauf. Du bist meine Burg. Du wirst mich vor der Todesnot beschützen. Du wirst das tun, Herr. Ich empfange das. Okay, wenn du sagst, aber meine Arbeitsstelle ist in Gefahr. Ich weiß nicht, ob ich nächsten Monat arbeitslos bin. Dann nimm Philipper 4. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum geben. Alles, was ihr braucht. Nimm dir so eine Verse. Bau dein Leben darauf auf. So, du sagst, hey, aber wir wünschen uns so sehr ein Kind und irgendwie funktioniert das alles nicht und wir können nicht schwanger werden, sagen die Ärzte, dann nimm Psalm 113. Der unfruchtbaren Frau schenkt er Kinder, damit sie eine glückliche Mutter wird. Nimm so eine Verse, geh ins Wort Gottes, stell dich drauf. Jetzt sagst du, hey Krillemann, im September sind Wahlen. Und glaubst du nicht auch, dass die Regierung, dass das alles doch irgendwie ganz anders ist? Und hast du nicht auch Angst vor einer grünen Bundeskanzlerin? Und dann nimm dir so einen Vers hier. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Okay, ich schaue nach Berlin, ich schaue zum Reichstag und stelle mir folgende Frage. Woher wird meine Hilfe kommen? Ja, meine Hilfe kommt von dem Herrn, nicht von dort, sondern der Herr hilft mir, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass du stolperst und fällst. Der dich behütet, schläft nicht. Egal, was es in deinem Leben ist, du brauchst ein Wort. Und ein Wort findest du im Wort. Okay, öffne dein Herz, lies deine Bibel und sag dem Geist Gottes, bitte sprich zu mir. Ich will nicht einfach entertained werden durch dein Wort. Ich will, dass es kraftvoll heute Morgen in mein Leben hineinkommt. Halte fest. Schreib dir das an deinen Schminkspiegel, kleb dir das irgendwo hin, pack irgendwo erinnere dich an das Wort, das Gott dir schenkt und bau dein Leben darauf. Bau dein Glauben, Vertrauen darauf auf. Okay, alles startete mit einem Wort. Wir lesen 1. Könige 18, wie es jetzt weitergeht. Nämlich 3,5 Jahre später passiert jetzt das hier. Dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. Okay, an einem strahlend blauen Tag. Also machte Ahab sich auf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Okay, Elia empfängt das Wort Gottes nach 3,5 Jahren, es wird wieder regnen. An einem strahlend blauen Tag. Nirgends eine Wolke. Was tat Elia mit diesem Wort? Er nahm es und machte seinen Kopf zwischen die Knie und fing an zu beten. Er fing an zu beten. Und ich will dir so sagen, hey, das ist eine Haltung, die einige von uns hier in diesem Raum und auch zu Hause neu einnehmen müssen. Dass wir neu anfangen, Gott zu suchen im Gebet. Jesus sagt, hey, geh in einen Raum und mach die Tür zu und such deinen Vater, der im Verborgenen ist. Fang an zu beten. Guck nicht so viel Schlagzeilen, lies nicht so viele Nachrichten, mach dir nicht so viele Sorgen, dreh dich nicht so doll um deine Ängste, sondern geh an den Ort in deinem Leben, wo du deinen Kopf zwischen die Knie steckst und anfängst, Gott zu suchen. Weil du der Verheißung glaubst, die in dein Leben hineinkommen ist. Weil du dem Wort Gottes vertraust. Weil du glaubst, dass Gott in deinem Leben auftaucht. Okay, das ist nämlich, was Elia nun tut. Er fängt an zu beten. Und der zweite Punkt, den wir lernen, ist, Glaube bedeutet, weiter zu beten. Kapitel 18 ist jetzt nämlich sehr, sehr interessant. Elia hat nämlich gebetet, aber es hat nicht geregnet. Das wird uns von Jakobus verschwiegen. Er erzählt uns das nicht. Er erzählt uns vom Anfang des Wunders und erzählt uns das Ende des Wunders, aber er erzählt uns nicht, was dazwischen passiert ist. Weil das ist etwas, womit wir uns gut identifizieren können. Elia betet und nichts passiert. Und die Frage ist, was tust du in deinem Leben, wenn du betest und nichts passiert? Und hier ist der Punkt, wo wir über Glaube wieder reden. Okay, wo ich dir Mut machen will, wage es, weiter zu beten. Weil schau mal, in 1. Könige 18 lesen wir jetzt das. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete kein Regen in Sicht. Doch Elia schickte ihn immer wieder: Geh und sieh nochmal nach. Wisst ihr, er schickt seinen Diener: Hey, geh los und guck, ob du eine Wolke siehst. Der Diener kommt zurück. Elia fragt ihn: Was siehst du? Er sagt: Nichts. Wisst ihr, und Elia packt nicht seine Taschen und fährt nach Hause, weil Gott sein Gebet nicht erhört hat, sondern er sagt zu seinem Diener: Hey, geh nochmal los. Der Diener kommt zurück. Elia fragt ihn: Was siehst du? Er sagt: Nichts. Und Elia sagt: Geh nochmal. Und der Diener geht nochmal. Und er kommt zurück. Und Elia fragt: Hey, was siehst du? Und der Diener sagt: Nichts. Und Elia sagt: Geh nochmal. Und der Diener geht nochmal. Und er kommt wieder zurück. Und Elia fragt: Was siehst du? Und der Diener sagt: Nichts. Und ich will dich fragen: Hey, was siehst du? Was siehst du in diesen Dingen in deinem Leben, wo du dir so sehr ein Wunder wünschst? Du sagst nichts. Elia würde sagen: Bete weiter. Was siehst du? Du sagst: Meine Ehe ist immer noch kaputt. Bete weiter. Was siehst du? Meine Kinder glauben immer noch nicht an Jesus. Bete weiter. Was siehst du? Ich bin immer noch Hals über Kopf in Schulden. Bete weiter. Was siehst du? Ne, es ist schlimmer als vorher, Krille. Bete weiter. Was siehst du? Weißt du, jetzt stellt sich die Frage: Hey, wirst du glauben und Gott etwas zutrauen, auch wenn du nicht sofort eine Antwort bekommen hast? Wirst du jemand sein, der weiter betet und weiter betet und weiter Ausschau hält? Endlich, schau mal, beim 7. Mal rief der Diener: Elia, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Okay, die gute Nachricht ist die hier: Ich sehe eine kleine Wolke am Horizont. Die schlechte Nachricht ist: Aber sie ist nicht größer als eine Hand. Aber das war alles, was Elia gebraucht hat. Da befahl Elia: Lauf schnell zu Ahab und sag ihm: Lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Das ist so Hammer. Elia sagt: Hey, es wird regnen, weil da eine Wolke ist, so groß wie eine Hand. Aber Elia wusste: Hey, das ist alles, was wir brauchen. Gott tut nun ein Wunder. Wir müssen eine Sache lernen: Solange du den Regen noch nicht siehst, musst du durchhalten und weiter beten. Du musst Ausdauer beweisen und Gott vertrauen. Schau mal, lerne mal diesen Vers hier auswendig in Galater 6. Da heißt es: Wir wollen nicht müde werden zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Du darfst nur nicht aufgeben. Hey, dein Wunder ist auf dem Weg. Du darfst nur nicht aufgeben. Das ist, was wir lernen wollen, gemeinsam im Glauben nicht aufzugeben. Gott kennt die richtige Zeit. Jetzt sagst du: Krille, ich verstehe aber nicht, warum Gott so ist. Ich meine, macht Gott uns das Leben absichtlich kompliziert? Es hätte doch völlig gereicht, wenn Elia einmal gebetet hätte und Gott hätte ihm geantwortet. Oder ein zweites Mal. Aber sieh mal, warum ist Gott so? Und ich habe so gehofft, dass du das verstehst. Pass auf, schreib mal den dritten Punkt auf. Glaube durchbricht das Natürliche ins Übernatürliche. Weißt du, Dinge entwickeln sich bei Gott. Es war nicht so, dass Elia gebetet hat und auf einmal war da Regen, sondern Elia hat gebetet und es ist nichts passiert. Er hat gebetet und es ist nichts passiert. Er hat gebetet 7 Mal und es ist nichts passiert. Dann gab es eine Hand, große Wolke. Dann war nicht auf einmal Regen da, sondern zunächst war es eine kleine Wolke. Dann waren es ganz viele kleine Wolken. Dann waren es immer mehr Wolken. Plötzlich kam ein starker Wind, die Wolken wurden dunkel und dann hat es geregnet. Wir wollen, dass es regnet. Aber im seltensten Fall tut Gott das Wunder auf diese Art und Weise. Sondern Gott arbeitet in Prozessen. Erst eine kleine Wolke, dann ein paar mehr Wolken. So, und dann kommt der Wind. Wir lesen das hier in 1. Könige 18. Ahab stieg auf seinen Wagen und fuhr los nach Jezreel. Da verfinsterte sich auch schon der Himmel. Der Wind trieb schwarze Wolken heran und ein heftiger Regen ging nieder. Elia wurde vom Geist des Herrn ergriffen, band sein Obergewand hoch und lief vor dem Wagen Ahabs her bis nach Jezreel. Ganz kurz, dir muss auffallen, dass hier gerade noch ein Wunder passiert. Elia rennt los und überholt die Pferde Ahabs. Okay, er rennt schneller als Pferde. Du sagst, Krille, das geht nicht. Ja, aber es geht auch nicht, dass es regnet an einem blauen Tag, an einem strahlend blauen Tag. Wisst ihr, so arbeitet Gott. Gerade noch war Elia auf dem Berg und hat gebetet und hat seinen Diener gefragt, was siehst du? Und der Diener hat gesagt, ich sehe nichts. Jetzt, ein paar Stunden später, rennt er an Ahabs Pferden vorbei. Und Gott tut ein größeres Wunder, als Elia jemals erbeten hat. Weil er nicht aufgehört hat zu beten. Weil Gott arbeitet in Prozessen. Sein Wunder bricht vom Natürlichen ins Übernatürliche. Wir lieben das Ziel, Gott liebt den Prozess. Ich habe da in dieser Predigtreihe schon mal drüber geredet und will dich so daran erinnern. Wisst ihr, wir mögen diesen Moment, wo es regnet. Wir lieben diesen Moment, wo wir an Ahabs Fern vorbeirennen und kurz einmal winken so, und an dem Typen vorbeirennen und da sind. So, ne? Aber Gott liebt diesen Moment, wo wir auf dem Berg sind und unser Kopf zwischen den Beinen ist und wir beten. Wisst ihr, wir lieben diesen Moment, wo Gott sich mächtig zeigt. Aber Gott liebt es, wenn wir ihn suchen und uns auf sein Wort stellen. Wenn wir sein Wort nehmen und lesen und beten und mit Tränen in den Augen sagen, Gott, bitte schenk mir ein Wort, ich brauche dich. Und du empfängst das Wort Gottes und du weißt, Gott hat geredet. So, er liebt es, wenn du dieses Wort nimmst und anfängst, kühn zu beten. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Eine unfruchtbare Frau, ich werde schwanger werden. So, Gott, du wirst mich versorgen. Er liebt es, wenn wir dann unsere Kleingruppe einspannen und sagen, hey, könnt ihr für mich beten? Wir haben hoffnungslose Situationen. So, würdet ihr an unserer Seite stehen und mit uns beten, dass Gott ein Wunder tut? Wir lieben es, wenn der Regen fällt. Gott liebt es, wenn wir aber fasten und beten. Wenn wir sagen, Gott, hey, ich trenne mich von der Welt und ich suche dein Angesicht jeden Tag. Ich halte an deiner Güte und dann an deiner Treue fest. Wisst ihr, wir lieben es, wenn der Regen fällt, aber Gott liebt es, wenn wir immer wieder kommen. Wir wollen das Wunder. Gott will dein Glauben bauen auf dem Weg zu deinem Wunder. Ich habe zwei Söhne, Mats und Paul. Mats ist 1,5 und Paul ist 3,5. Und meine Söhne lieben es zu kuscheln. Echt, ich liebe es, mit denen zu kuscheln. Das ist echt das Schönste am Tag, ist, wenn mein kleiner Paul aus seinem Bett ruft, Papa, und ich werde viel zu früh wach, weil das ist viel zu früh in der Regel. Und ich gehe rüber zu ihm ins Bett und wir kuscheln einfach ein bisschen morgens. So, ne? Ich liebe es, mit meinen Kindern zu toben und ich liebe diese Nähe. So, die sind halt kleine Stöpskins. So, ne? Die wollen ständig da sein und nah sein und streicheln und kuscheln. Und das ist der Hammer. Aber das ist nicht das Ziel meiner Erziehung. So, das Ziel unserer Erziehung ist nicht, dass die Kinder das mit 18 immer noch tun. So, ne? Ich will nicht, dass der mit 18 ruft, Papa, und ich komme in sein Bett und kuschel. So, ne? Überall sind Haare, der riecht so. Ne? Wisst ihr, wir wollen, dass er ein erwachsener Mann wird, dass er selbstständig steht, dass er Jesus lieb hat, gute Entscheidungen weiß zu treffen für sich und seine Familie. So, das ist das Ziel. Und ich weiß, eines Tages wird er auf seine Braut warten, sie kommt den Gang runter und sie werden heiraten und ich werde so denken, wow, Hammer Gott, ne, du warst gnädig und das war gut. Aber gleichzeitig werde ich mich wahrscheinlich an jetzt erinnern. Mann, der war mal so süß mit seiner Brille und seinen kleinen Locken und ich kann ihn den ganzen Tag knuddeln. Wisst ihr, das Ziel ist der Hammer, aber diese Intimität ist besonders. Dieses Nahe, dieses Papa ist der Größte. Papa kann alles so, ne? Weißt du, dass Gott so mit dir geht? So, ne, wir wollen immer das Ziel erreichen, aber Gott liebt diesen Weg dorthin, diese Intimität mit dir zu haben, dass du ihn besser kennenlernst, dass er dich dir mehr offenbart, dass du sein Herz ein Stück weit mehr verstehst, dass du ein Stück weit mehr ergriffen bist von seiner Liebe in deinem Leben. Wir wollen das Wunder und Gott will uns in diesem Wunder begegnen. Von daher, hey, Gott wird ein Wunder schenken. Ich weiß es, Gott schenkt das Wunder. Aber während du wartest, wisse, Gott ist da und er ist nah. Streck dich nach ihm aus. Lass dein Herz mit seiner Liebe füllen und vertraue ihm. Zacharja sagt das hier. Da heißt es, verachte nicht den Tag kleiner Anfänge. So, ne? Hey, wenn nur ein kleines Wunder geschieht, du wirklich nur diese handgroße Wolke siehst, verachte das nicht, sondern feier die Güte Gottes. So ein Wunder ist auf dem Weg. Dinge bewegen sich in die richtige Richtung. So, ne, vertraue weiter und halte weiter fest. Warum ist Gott so? Wisst ihr, Gott wusste, hey, Elia ist mir näher auf dem Berg betend, als in dem Moment, wo er an Ahabs Fern vorbeirennt. Deshalb liebt er diese Momente, so wo wir beten. Deshalb lasst uns eine Kirche sein, die weiter betet, die weiter glaubt. Okay, wenn du heute hier bist und ich glaube, einige Leute hier in unserer Mitte, hey, du hast Gebete schon längst vergraben, weil sie hoffnungslos sind, weil du betest nicht, weil du so lange nichts gesehen hast. Ich will dir heute Mut machen, hey, bete weiter. Du sagst, ich sehe aber nichts, bete weiter. Fang wieder neu an zu beten. Hol diese Dinge raus. Und für einen Gott, der tote Menschen lebendig machen kann, ist nichts unmöglich. Halte daran fest. Jakobus erklärt uns so diese Dinge übers Gebet. Und ich will dir mal zeigen, wie er seinen kleinen netten Brief beendet. Weil es scheint fast, als würde er jetzt das Thema wechseln, tut er aber, glaube ich, nicht. Schau mal, Jakobus 5, Vers 19. Er sagt, meine Geschwister, wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt, soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesen Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Und das ist der Jakobusbrief. So hört er auf. Du denkst dir, Jakobus, haben wir nicht gerade über das Gebet geredet? Ich glaube, dass er ganz bewusst unseren Fokus noch einmal auf etwas anderes legt. Nämlich auf das größte Wunder, das du erleben kannst. Und das ist das hier. Das größte Wunder von allen ist das ewige Leben. Weißt du, er feuert dich an. Er sagt, hey, wenn du hoffnungslose Situationen hast, bete. Wenn du Schweres allein musst, bete. Und Gott wird auftauchen und er schenkt dir diese Wunder. Aber bei alledem darfst du eins nicht vergessen. Das größte Wunder, das du erleben kannst auf dieser Erde, ist nicht dieses Wunder um Heilung, dieses Wunder um wiederhergestellte Beziehung, was auch immer du dir wünschst, sondern das größte Wunder für dich ist ewiges Leben. Dass du eine Zukunft im Himmel hast. Dass diese Welt nicht der Ort deiner Hoffnung ist, sondern dass deine Hoffnung begründet ist in Jesus Christus, der sagt, hey, ich habe einen neuen Himmel, eine neue Erde. Das hier ist wirklich nur zeitlich. Wenn du die Augen zumachst, wirst du bei Gott sein. Und Jakobus sagt, hey, Freunde, denkt daran in eurer gegenwärtigen Situation. Denkt daran, das hier ist nicht alles. Was zählt, ist wirklich der Himmel. Und das kannst du heute haben. Und ich dachte mir, ich will diese Predigt so beenden, wie eigentlich Jakobus sie auch beendet. Ich will dich fragen, hey, wenn du heute die Augen zumachst, bist du dir gewiss, dass du in den Himmel gehst? So, du sagst vielleicht, hey, ich habe so Nöte und Wünsche und ich brauche Wunder und so weiter und so fort. Ja, Gott wird sich kümmern. Aber lass mich dir diese Frage stellen, die viel wichtiger ist als all das. Weißt du, dass du in den Himmel gehst, wenn du heute stirbst? Ich weiß, dass Jesus dir das geben kann. Du kannst diesen Saal verlassen mit der ganz festen Zuversicht, dass du Jesus sehen wirst, wenn dein Leben zu Ende ist, dass du bei ihm sein wirst. Du kannst diesen Saal verlassen mit einer ganz neuen Hoffnung in deinem Herzen. Wenn du das willst, dann will ich jetzt mit dir beten. Lass uns mal alle die Augen zumachen. Wenn du jetzt hier bist und du sagst, hey, ich will das. Ich will diese Zuversicht, dass ich ein Kind Gottes bin und will mit dieser Zuversicht diesen Saal verlassen, diesen Gottesdienst vielleicht online beenden. Dann lade ich dich ein, jetzt ein Gebet mit mir zu sprechen, das vielleicht ganz klein scheint, aber unglaublich kraftvoll ist und die Kraft hat, deine ganze Zukunft umzuschreiben. Nimm einfach meine Worte, die ich jetzt bete, und bete sie nach. Mach sie zu deinen Worten, zu den Worten deines Herzens. Und vielleicht kann jeder Einzelne im Saal, der das schon mal gebetet hat, mitbeten. Wenn wir gemeinsam sagen, Herr Jesus Christus, nimm mein kaputtes Leben, ich gebe es dir ganz. Und sei du mein Herr. Ich empfange deine Liebe. Ich empfange deine Vergebung. Und ich empfange deine Hoffnung. Mach mich zu einem neuen Menschen. Mit großer Zuversicht, dich eines Tages zu sehen. Fülle nun mein Leben mit deinem Heiligen Geist. Ich will für dich leben und dir dienen. Im Namen Jesu. Herr Jesus, ich preise dich über diesen Sonntag und ich preise dich, Herr, über dein Wort. Und ich möchte jetzt in diesem Moment beten für jeden Einzelnen, der dieses Gebet gerade eben gebetet hat. Ich bete, dass der Geist Gottes nun eine starke Zuversicht ins Herz hineinlegt, dass Kinder Gottes, dass Menschen zu Gott gehören, Herr. Wir beten dafür, Herr, dass du wirklich nur neues Leben schenkst und Dinge neu machst, wo Dinge verloren sind und hoffnungslos sind, wo Gebete verbuddelt wurden, Herr, und irgendwie vergessen sind, Herr, dass Menschen sich neu aufmachen mit einer neuen Zuversicht, dass dir, Gott, alle Dinge möglich sind. Gott, du kannst Tote lebendig machen. Dann kannst du dich um jedes einzelne Problem in unserem Leben wunderbar kümmern. Wir wollen dir alles zutrauen. Herr, wir wollen wagen, groß zu beten und an dich glauben und dir vertrauen mit unserem ganzen Leben. Danke, Jesus, dass du Wunder wirken wirst. Danke, dass du nicht zu spät kommst, sondern Menschen hier in diesem Saal Wunder erleben, wenn wir weiter beten, und wir werden weiter beten, weil wir werden vertrauen, Herr, dass du auftauchst. Im Namen Jesu. Amen. Herr, lass uns mal Jesus, wenn du das alles glaubst, einen riesen Applaus geben an diesem Sonntag.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.